Sie hören einen Podcast der Sendung Stadtgespräch. Dienstag, 14 Uhr, Stadtgespräch im Bürgerradio mit Richard Schäfer.
Erfurt.
Erfurt ist super.
Erfurt, coole Stadt, Persönlichkeiten,
Einrichtungen,
Aktionen.
Erfurt.
Vorgestellt im Stadtgespräch mit Richard Schäfer.
Zu dieser Sendung begrüßen wir auch wieder die Hörerinnen und Hörer von Radio Enno in Nordhausen und von Radio SRB in Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg. Im Stadtgespräch habe ich heute das Thema der Wald und seine Zukunft mir vorgenommen und dazu einen Experten eingeladen, Frank Quillitsch, Journalist hier in Erfurt. Herzlich willkommen.
Ja, hallo, aber ich muss mich gleich wehren. Ich bin kein Experte, was den Wald anbelangt. Ich bin als Praktikant reingegangen, habe mit Experten gesprochen und bin nicht wissend, sondern halbwissend wieder herausgekommen.
Wilhelm, wie sieht der Wald wieder aus? Das ist also eigentlich eine Frage, aus der man entnehmen kann, dass der Wald schon mal besser ausgesehen hat und jetzt nicht mehr so aussieht. Hat der Wald tatsächlich schon mal besser ausgesehen?
Also erstmal ist es keine Frage, es steht ja ein Ausrufungszeichen dahinter. Es ist ein Vorwurf, den der Förster Bernd Wilhelm in Oberhof ständig zu hören bekommt. Also wenn Leute ihn im Wald treffen, und wir wissen ja, wie der Wald jetzt in den letzten 3 Jahren aussieht nach diesen Trockensommern und dem Käferbefall. Also da liegt vieles am Boden, da ist vieles abgestorben und so weiter. Und da kriegt er immer diesen Vorwurf zu hören, Wilhelm, wie sieht dein Wald wieder aus? Ja. Natürlich hat er schon besser ausgesehen. Es gab allerdings in den 80er Jahren auch schon mal ein Waldsterben, erinnern wir uns noch, ne, durch den sauren Regen. Und da ist ja tatsächlich in der Industrie einiges passiert. Es gab ja dann Katalysatoren für die Autos und Filter für die Betriebe. Der hatte sich wieder erholt. Und es gab wirklich 1990, haben mir auch die Förster erzählt, so eine Periode, wo sie gedacht haben, ja, das geht eigentlich jetzt wunderbar weiter. Und dann kamen die ersten schlimmen Winterstürme, da kamen die ersten trockenen Sommer und dann kam plötzlich die Ansage, es wird immer und immer wärmer. Mhm. Was man eigentlich schon in den 80er Jahren gewusst hat, aber wieder verdrängt hatte. Und jetzt kam plötzlich überraschend, der Wald verändert sich. Und man sieht es.
Ja. Herr Quillitsch, wenn man in die Geschichte hineinschaut, in die Waldgeschichte, gerade auch im Thüringer Wald, dann kommt man am 18. Jahrhundert nicht vorbei, wo der Thüringer Wald ja fast gerodet war, aufgrund der intensiven Bearbeitung für Köhlereien. Ja? Mhm. An jeder Ecke qualmte ein Meiler und da ist also der Wald schon mal richtig weit runter gewirtschaftet worden, bis man dann, also ich denke mal Karlowitz ist so der Name, der dann sagte, also wir müssen hier aufhören, wir dürfen nur so viel aus dem Wald rausnehmen, wie auch wieder nachwächst. Das war so der Beginn, glaube ich, der nachhaltigen Forstwirtschaft. Das heißt also, auch die Generationen vor uns sind mitunter nicht sehr sorgsam mit dem Wald umgegangen.
Naja, aus der Not heraus, würde ich mal sagen. Es war ja nicht so, dass man den jetzt ausgebeutet hat, um reich zu werden. Also ich kenne keinen reichen Köhler, ich kenne keinen reichen Holzfäller. Die Papierindustrie hat natürlich davon profitiert, die Möbelindustrie und so weiter. Und das ist auch heute noch der Fall. Nur heute ist Folgendes. Man hat im 18., 19. Jahrhundert Bäume in Thüringen angepflanzt, die eigentlich nicht hierher gehören. Nämlich die Fichte. Die Fichte gehört in die Taiga, in andere skandinavische nördliche Wälder. Ja. Aber man hat eben festgestellt, die Fichte wächst sehr schnell. Und ist gutes Holz, wird gern genommen vom Sägewerk und von der Industrie. Und da gab es zum Beispiel nach dem Krieg, erinnern sich vielleicht einige noch, eine Notlage. Es gab so einen schweren Sturm 1946. Da hat es ganz viele Fichten umgeworfen. Warum fallen die Fichten um? Weil es Flachwurzler sind. Ne? Und was hat man denn danach getan? Man musste so schnell wieder aufforsten. Also Holz wurde gebraucht, das war nach dem Krieg alles zerstört. Und was nimmt man, was schnell wieder nachwächst? Man hat wieder Fichten gepflanzt. Und zwar ich will nicht sagen plantagenmäßig, dafür wäre ich von den Förstern nur abgestraft, aber doch als Monokultur. Und jetzt stellt man fest, dass solche Monokulturen, zumal wenn sie eigentlich nicht hier in dieses klimatische Gebiet gehören, doch sehr schwer mit der Klimaveränderung zurechtkommen. Ja. Und die Förster sind dabei, und da wird ja auch geforscht, in Gotha, im Forschungszentrum, herauszufinden, wie man den Wald widerstandsfähiger machen kann. Und da gibt es eine Formel, die heißt mischen, mischen, mischen. Einen Mischwald schaffen. Laubbäume dazwischen. Die Fichte kann durchaus mal auch wachsen noch weiter. Ja. Aber es gibt andere Baumarten, die resistenter sind.
Herr Quillisch, jetzt haben Sie sich bei diesem Buch nicht auf eine Waldzustandsanalyse beschränkt, sondern Sie sind also richtig in die Tiefe gegangen und haben sich also mit vielen Leuten oder mit fast allen Leuten, die mit dem Wald zu tun haben, beschäftigt oder haben die gefragt und haben sie aufgesucht und haben sich erklären lassen. Also das geht los beim Sammeln von Waldsamen, also bei den Zapfenpflückern, bis hin zur Baumschule, bis hin zum Nationalpark Hainich, bis hin zu einzelnen Revierförstern. An welcher Stelle oder wo hatten Sie die Idee zu sagen, ich muss weg von dieser einfachen Analyse, ich muss mehr in die Tiefe gehen? Ist das Ihre journalistische
Grundsatz? Ja, die Neugier hat mich immer weitergetrieben. Also ich muss mal sagen, als ich im Februar 2020 mich entschlossen hatte, mal nach Oberhof zu fahren, zum Forstamtsleiter Bernd Wilhelm, um mal zu fragen, wie sieht es denn mit dem Wald wirklich aus? Man hat ja immer diese Schlagzeilen gesehen in der Zeitung oder im Fernsehen auch, Berichte. Und was macht das mit Thüringen? Also ich meine, für Thüringen ist der Wald ja unverzichtbar. Wir leben ja vom Wald. Das
grüne Herz.
Genau. Und dann hat mir Bernd Wilhelm, das war eigentlich, muss ich sagen, ganz schön hart für mich, mir so Diagramme ausgedruckt, die Zustandsbeschreibung und Prognosen, wie es in 20, 30 Jahren aussehen wird. Und da bin ich sehr nachdenklich geworden. Aber es gibt ja immer, wo ein Minus ist, ist auch ein Plus. Er hat mir dann gezeigt, in Oberhof gibt es auf dem Schlossberg die sogenannten Schlossbergfichten. Die sind zum Teil über 300 Jahre alt. Also sehr widerstandsfähig, die haben vieles schon überlebt und da gibt es inzwischen auch genetische Forschung. Diese Zapfen sind sehr begehrt, da werden die Zapfenflicker hochgeschickt, wenn da nur 12 Stück dranhängen, weil damit soll der Wald, auch die Fichte, noch gehalten werden in Thüringen. Ja. Und dann kommen immer, also das kann ja jeder selber sehen, wenn man in Oberhof, Zellamelis, vielleicht auch noch in Suhl unterwegs ist, gibt es immer mal so einen Südhang, wo die Fichten total abgestorben sind. Ja. Oder natürlich da, wo der Kyrill 2007, dieser Jahrhundertsturm, ja, vieles vernichtet hat, da gibt es große Kahlflächen. Aber ansonsten sieht der Wald in den Kammlagen des Thüringer Waldes eigentlich noch sehr gut aus. Für den Laien, sag ich mal. Und Wilhelm hat mir immer wieder gesagt, mir geht's ja hier eigentlich gar nicht so schlecht. Also die Buche zum Beispiel, die nicht in die Kammlagen gehört, die wächst dort immer besser, weil es da jetzt noch kühler ist und mehr Wasser. Ja. Aber gehen Sie mal ins Thüringer Becken, gehen Sie mal in die Rhön, gehen Sie mal ins Eichsfeld, da werden Sie die Schlachtfelder sehen. Da stirbt der Wald also auch in größerer Dimension. Und da habe ich gesagt, jetzt muss ich da auch hingehen. Jetzt hat er gesagt,
Da war das die Richtung quasi vorgegeben.
Ja, und da habe ich mich im Rucksack geschnürt und auf den Weg gemacht, von Forsthaus zu Forsthaus gewandert. Habe mich immer mit dem Oberförster, wie man früher gesagt hätte, getroffen, der mir dann einiges gezeigt hat. Positives, also da, wo man Versuchsflächen angelegt hat, da, wo die in der Rhön zum Beispiel die Eibe fast wie ein Biotop gehalten wird. Oder im Hainich, wo man ja dem Wald ja gar nichts entnimmt, eigentlich alles liegen lässt, weil das wieder Urwald werden soll.
Also das ist auch ein interessantes Kapitel dieser Entwicklung im Hainichwald und dessen Zukunft. Wenn man Waldschäden sieht, dann braucht man nur auf den Riechheimer Berg zu gehen. Da sieht man also das auch. Und Sie haben in dem Buch an einer Stelle geschrieben, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, wenn die Bäume schreien könnten, wäre ein ohrenbetäubender Lärm im Wald zu hören, weil das Leiden der Bäume geht also an den Menschen ja fast vorbei. Ja, und ich glaube, einer hat das auch gesagt.
Manfred Großmann, ja, der Leiter des Nationalparks Hainich.
Der hat, glaube ich, auch gesagt, wenn jemand im Wald vorbeigeht und sieht eine Buche, eine 300-jährige Buche sterben, die in den letzten Wochen vor dort ist und da kein Mitleid führt, der gehört nicht in den Wald. Aber so denken ja viele Leute gar nicht, oder?
Also ich mache andere Erfahrungen. Ich habe ja nun meine ersten Lesungen gehabt und ich habe immer wieder festgestellt, dass dieses Thema, wie geht es dem Wald oder den Wäldern, muss man ja sagen. Ich habe ja, als ich losgegangen bin, gedacht, also Thüringer Wald ist so das Hauptgebiet, aber das ist ja eigentlich nur, der Fänger für die Touristen, also das Highlight, ja. Es gibt ja viele Wälder in Thüringen und die Leute, überall, wo Thüringer leben, gibt es Wald. Ich meine, also in einer Entfernung von vielleicht 20, 30 Kilometern, es gibt doch kaum einen Ort hier, wo man weiter entfernt ist vom Wald. Und die Leute lieben den Wald und sie machen sich Sorgen und sie wissen aber zu wenig. Genauso wenig, wie ich gewusst hatte, als ich in den Wald reinging, wissen die Leser, und ich versuche ja das, was ich erlebt, erfahren, gesehen habe, weiterzugeben. Aber eben nicht so, dass ich jetzt das Thüringer Waldbuch schreibe, sondern von Etappe zu Etappe versuche, die Leute mitzunehmen. Also es ist ja eine Wanderung. Eine Wanderung durch die Gegenwart bis in die Zukunft des Thüringer Waldes oder Thüringer Wälder.
Und da gehören also gehört der staatliche Forst dazu, aber genauso auch die privaten Waldbesitzer, und deren Sorgen und Nöte haben Sie ja auch in einigen Kapiteln beschrieben, wie es denen geht. Davon wusste ich zum Beispiel, ich weiß, dass es die gibt, dass es ja also sehr viele Waldbesitzer gibt, aber welche Probleme die so im Detail haben, das ist tatsächlich so, ist an mir vorbeigegangen. Jetzt weiß ich etwas mehr.
Ja, also klar, es blutet das Herz jedes Försters, wenn er sieht, wie da so ganze Waldabschnitte dahin siechen. Ja? Und er versucht alles Mögliche, Menschenmögliche zu tun, um das zu ändern oder den Wald der Zukunft zu pflanzen. Aber es ist noch eine andere Dimension, wenn man einen Privatwaldbesitzer trifft, wo das sind ja meistens keine großen Flächen, ja, wo die Waldfläche vom Großvater oder Urgroßvater schon bepflanzt wurde, wo der Wald von Generation zu Generation weitervererbt wurde. Das war auch ein Vermögen. Da wurde ja auch Holz verkauft. Und heute sagen natürlich die Waldbesitzer, das ist ja nicht, wir machen das ja nicht nur für uns, sondern wir machen es auch für euch, für alle. Wir wissen ja, was der Wald für Funktionen hat. Ja? CO2-Bindung, Wasserspeicherung, Erholungsfaktor und nicht. Aber ich habe Waldbesitzer weinen sehen, weil das, was über Generationen vererbt wurde, plötzlich auf einen Schlag vernichtet ist. Und sie haben nicht das Geld, also das Holz, was sie jetzt rausholen, was vom Käfer befallen ist, was verkauft werden muss. Die Preise sind so tief im Keller, dass da der Erlös nicht reicht, um die Neupflanzung zu finanzieren. Da ist allerdings dann auch die Landesregierung eingesprungen. Auch das Kapitel habe ich ja mit reingenommen. Es gab ja Debatten im Landtag, wo eigentlich über alle Parteien hinweg, das hat es glaube ich noch nie gegeben, ein Konsens erzielt wurde, dass man den Waldbesitzern helfen muss.
Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt mit Richard Schäfer. Gast im Stadtgespräch ist heute der Journalist und Autor Frank Quillitsch. Er stellt sein Buch vor, Wilhelm, wie sieht der Wald wieder aus? Und darin hat er auch einige Kapitel verwendet, um Bäume und Parlament darzustellen. Das Gespräch mit ihm setze ich nun fort.
Es gab ja Debatten im Landtag, wo eigentlich über alle Parteien hinweg, das hat es glaube ich noch nie gegeben, ein Konsens erzielt wurde, dass man den Waldbesitzern helfen muss mit Flächenprämien und so weiter.
Herr Kölitsch, das haben Sie in dem Buch in mehreren oder in einem Kapitel immer wieder mal aufleben lassen, Bäume und Parlament, um da also zu sehen, wie aus den verschiedenen Parteien also auch das Thema Wald, Privatwald oder überhaupt Wald angegangen wird. Und ich glaube, Benjamin Hoff hat es dann irgendwann mal festgestellt, dass es da überhaupt keinen Dissens gibt. Mhm. Also alle fast in die gleiche Richtung gehen, sodass das ja also zumindest erstmal ein optimistischer Ausgangspunkt ist.
Ich habe so empfunden, die Umweltministerin Anja Sigismund hat bei der Buchpremiere, als ich sagte, ist das nicht eine Sternstunde des Parlaments gewesen, doch ein bisschen grimmig geguckt. Also die ja, es gibt also Parteien, mit denen oder Parteien, die nicht so richtig miteinander können, aber trotzdem, es ist festzustellen, in diesem Punkt waren sich alle einig.
Und das ist natürlich schon mal ein Punkt, mit dem man erstmal handeln kann oder der erstmal Aussichten gibt. Herr Kvilic, Sie haben im Buch auch viele Stellen fixiert, an denen man Hoffnung schöpfen kann, wo also geforscht wird, wie der Wald der Zukunft aussehen kann. Und ich glaube, eine Praktikantin hat es hier, oder Sie haben das so geschrieben, lass den Wald einfach in Ruhe, lass den so werden, wie er will. Und das Beispiel ist der Lindenberg in Ilmenau, der nach Kyrill quasi kahl war und jetzt nach 13 Jahren oder 14 Jahren schon wieder grün ist.
Naja, es ist immer die Frage, inwieweit der Mensch eingreifen soll. Der Wald braucht uns ja überhaupt nicht. Ne? Wir sind ja diejenigen, die den Wald brauchen. Die Menschen brauchen den Wald. Und die Förster haben festgestellt, zum Beispiel nach so einem Sturm wie Kyrill oder andere danach, die also so ganze Flächen, die Bäume, über ganze Flächen die Bäume umgeworfen haben, was soll man tun? Die haben es personell gar nicht geschafft, alles selber neu zu bepflanzen. Die mussten ein paar Flächen einfach ruhen lassen und dann passieren merkwürdige Dinge. Nach ein paar Jahren gucken sie und vergleichen und merken, dass dort, wo sie tausende neue Bäume gepflanzt haben, der Wald ähnlich aussieht wie dort, wo gar nichts gemacht wurde. Da sind auch wieder Bäume gewachsen, allerdings andere. Und die Frage ist ja immer, wie nachhaltig ist das? Also der Wald wird ja nicht verschwinden. Der zieht sich zurück, der verändert sich. Aber wenn mal, sag mal, Holz, Bäume, die eben schon 100 Jahre alt waren und die also das Alter erreicht haben, wo sie auch forstwirtschaftlich nutzbar sind, wenn die umgehauen werden, dann dauert es eben wieder 100 Jahre, bis da was nachgewachsen ist. Und der Mensch versucht das ein bisschen zu forcieren, weil wir haben keine Zeit. Also wenn der Wald jetzt sich so weit zurückzieht, dass wir nicht mehr genug Holz kriegen, wie sollen wir das kompensieren? Also Beton ist ja noch viel umweltschädlicher als Holz, wenn man es verbrennt. Und es gibt Förster, das hat mich wirklich überzeugt, die sagen, so ein Urwald, wenn man alles so belässt, ist eigentlich gar nicht so umweltfreundlich, weil da fallen Bäume um, dann vermodern die und da wird das ganze gespeicherte CO2 wieder freigesetzt. Die beste CO2-Speicherung ist eigentlich, wenn wir das Holz ernten, es zu Möbeln verarbeiten und diese Möbel möglichst lange nutzen. Nachhaltig nutzen. Also nicht IKEA, sondern ich sage jetzt mal deutsche Wertarbeit zum Beispiel. So ein Kleiderschrank, wie mein Urgroßvater mal gebaut hat, der wurde auch an zwei Generationen weiter vererbt. Da ist CO2 gespeichert drin. Sehr nachhaltig.
Ja. Also da gibt es interessante Ansichten. Vielleicht lassen Sie uns noch mal auf das Thema Zapfenpflücker eingehen. Herr Kvilic, Sie haben einige kennengelernt. Das ist ja nun ein Beruf oder eine Beschäftigung, die nicht so alltäglich ist, die aber im Thüringer Wald doch ganz wichtig geworden ist. Was haben Sie mit denen oder was haben Sie da kennengelernt?
Ja, ich weiß, dass das Artisten sind, die sich mit Steigeisen an den Stämmen hochklettern und sich in die Wipfel schwingen und dort wirklich unter schwierigsten Bedingungen die Zapfen ernten. Man kann ja da nicht mit großer Technik reinfahren. Ja? Das würde man wieder den Waldboden verdichten und zerstören. Das ist wirklich Handarbeit. Das sind Leute, die bei jedem Wetter rausgehen, wenn es nötig ist. und richtige Naturburschen, würde ich mal sagen. Die wissen auch sehr viel über den Wald. Die wissen eben, welche Baumarten widerstandsfähig sind und wo die stehen. Und da hat man tatsächlich, jetzt nenne ich nochmal den Begriff Plantagen, angelegt, um dort ernten zu können. Ja. Die arbeiten ja nicht allein, sondern die arbeiten auch auf Anweisung des Forstlichen Forschungs- und Kompetenzzentrums in Gotha, wo also auch DNA-Forschung betrieben wird, wo man also mit ausländischen, exotischen Hölzern Versuche macht. Also versucht zum Beispiel die türkische Tanne oder die Libanon-Zeder im Thüringer Wald anzusiedeln. Und das wird auch notwendig sein. Aber interessant war auch, dass bei einem Versuchsfeld im Heldrunger Wald mir der Leiter Dr. Frischbier aus Gotha sagte, bei uns haben nicht die Exoten das Rennen gemacht. Also der Heldrunger Wald ist ein sehr trockener Wald. Liegt bei Artern. Artern, wissen wir, seit 2 Jahren ist das der trockenste Ort Deutschlands. Und im Heldrunger Wald ist die Fichte schon völlig abgestorben. Und von den Anpflanzungen, die man vor ein paar Jahren gemacht hat, ein europäisches Forschungsprojekt ist das, haben es auch einheimische Arten geschafft. Und der Sieger ist die deutsche Traubeneiche. Die kommt am besten mit der Trockenheit und mit der steigenden Temperatur zurecht. Das ist erstaunlich.
Und Heldrunger Wald, also meine Vorstellung geht in die Richtung, da gibt es ja bei Braunsroda diese Hängebrücke. Mhm. Ja? Und wenn man dort den Wanderweg entlang geht, findet man links so eine große Fläche, wo junge Bäume angepflanzt wurden. Ist das diese Stelle?
Nee, das ist Versuchsfeld ist ja eingezäunt. Da kommt man also gar nicht drauf.
Ja, das ist eingetönt.
Ach so.
Man kommt dran vorbei, ja. Man kommt nicht rein. Aber man
kann ich Ihnen nicht sagen. Ich bin von der anderen Seite wahrscheinlich gekommen.
So. Okay, also da fiel es mir nur auf. Da sind also alle möglichen Pflanzen, die also mit Pflasterröhren oder irgendwelchen Sachen umwickelt werden. Also in großer Anzahl. Man sieht also, dass da...
Es gibt aber sehr viele solcher Versuchsflächen in Thüringen. Mhm. Also an allen Standorten. Man will ja auch versuchen, die sind ja sehr unterschiedlich, die Bedingungen, ja. Was hinpassen.
Das war also auch eine der Erkenntnisse, dass also von den Samen, die Zapfenpflücker bergen, dass also die meisten also dahin zurückgehen oder dorthin gepflanzt sind, wo sie eigentlich herkommen, weil sie sich da am besten entwickeln können und dort den Wald auch wieder beleben können. Mhm. Also da ist eine riesige Bewegung auch bei den Förstern wahrscheinlich entstanden. Ein bisschen was mir auffällt, es wird natürlich immer wieder bemängelt, ist nicht genügend Wasser da und die eine Frau hat also auch gesagt, es müsste 2 Jahre ununterbrochen regnen. Gibt es denn auch Überlegungen bei den Thüringer Förstern oder bei den Leuten, die mit dem Wald zu tun haben, künstliche Beregnung vorzunehmen oder Wasser in den Wald irgendwie zu bringen? Haben Sie da was von mitbekommen?
Ja, wo wollen wir es denn herholen? Also wir haben ja in Thüringen nicht so viele Gewässer. Das, was wir da haben, sind ja Stauseen oder Flüsse. Und das Wasser nimmt eigentlich den umgekehrten Weg. Wenn es in den Kammlagen regnet, dann fließt es ab in die Ebenen. Dort wird es ja eigentlich noch mehr gebraucht. Ja. Ich habe nur von einem Fall gehört in Bad Liebenstein, wo auch nach Kyrill großflächig neu gepflanzt werden musste. Und da hat sich die Bevölkerung auch beteiligt. Also sie sind da mit ganzen Familien da hingezogen, haben geholfen. Und als die Jungpflanzen, ich glaube ein halbes Jahr oder ein Jahr im Boden waren, gab es den nächsten Trockensommer. Der war so heiß und trocken, dass die alle eingegangen wären, wenn nicht die Leute mit der Gießkanne und mit Eimern dorthin gezogen werden und gegossen hätten. Und die Feuerwehr war sogar im Einsatz, die hat also dann den Strahl in den Himmel gerichtet, sodass da ein
künstlicher Regen
niederging. Genau. Also das habe ich gehört, aber wie will man das machen? Also man versucht ja gerade Moore wieder zu regenerieren, die auch ganz wichtig sind für den Klimawandel, wo sehr viel CO2 gespeichert wird. Die Tendenz war ja in der Vergangenheit, dass man Moore entwässert hat, trockengelegt hat, um landwirtschaftlich nutzen zu können. Und das stellt sich heute als ein großer Fehler heraus.
Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt mit Richard Schäfer. Im Gespräch mit Frank Quillitsch erläutern wir heute die Situation der Thüringer Wälder, der Thüringer Bäume in Städten und Dörfern. Und da geht es vor allem um langfristige Entscheidungen.
Also bei der ganzen Waldentwicklung sind also immer langfristige Zielstellungen notwendig und also auch Erkenntnisse, die also langfristig wirken. Das sind also keine kurzfristigen Entscheidungen, die helfen vielleicht heute und morgen, aber auf lange Sicht entwickeln sie sich als schädlich. Das ist also so eine Erkenntnis, die bei den Förstern oder auch bei der Baumschule so herauskam. Mhm. Ja, also da muss man eigentlich entsprechend nachlegen. Sie haben mit vielen Leuten gesprochen. Nun ist dieses Thema Wald ja in der Zwischenzeit auch bei vielen Leuten angekommen. Wie sehen Sie denn die Entwicklung in den Waldberufen? Gibt es da genügend Leute, die im Wald arbeiten wollen, die im Wald tätig sein wollen?
Also müsste man jetzt nochmal die Forstleute fragen. Also ich weiß nur von Manfred Großmann im Hainich, im Nationalpark, da wurde vor kurzem eine neue Rangerstelle ausgeschrieben. Man hat ja gesagt, die haben so viele Bewerbungen bekommen, auch von promovierten Leuten, die gerne in der Natur arbeiten wollen an solchen Projekten. Und ich glaube, dass das für junge Leute auch eine Möglichkeit ist, etwas zu tun. Also wir freuen uns ja alle, nicht alle, aber ich freue mich, dass die jungen Leute auf die Straße gehen und demonstrieren für ihre Zukunft. Das ist ihre Zukunft, nicht unsere. Ja. Das, was wir gerade jetzt erleben, das ist ja vor 30 Jahren schon gemacht worden. Was wir jetzt machen können und tun sollten, wird sich in 30 Jahren erst zeigen. Also der Förster, da habe ich auch die Parallele, der Förster pflanzt einen Baum nicht für sich, sondern für seine Kinder oder seine Enkel. Okay. Ja. Und so ähnlich ist es ja auch, wenn wir versuchen, den Klimawandel zu verlangsamen oder uns anzupassen. Das greift alles nicht sofort. Aber wir sollten uns der Verantwortung stellen, dass wir für die nachfolgenden Generationen arbeiten, nicht mehr für uns.
Herr Quillitsch, da bin ich jetzt oder sind wir bei einem Thema angekommen, das Sie selbst also auch schon verwirklicht haben. Wenn man sich so viel mit Bäumen beschäftigt, kommt ja auch immer der Wunsch bei den Leuten, was kann ich denn tun? Sie selbst sind Baumpate geworden für 12 Bäume. Können Sie kurz erklären, wie Sie sich da 12 Bäume organisiert haben oder wie diese Bewegung gelaufen ist?
Wenn Sie wollen, würde ich das einfach mal vorlesen. Ich sollte ja auch mal einen Ausschnitt aus dem Buch bringen. Das habe ich mir nämlich ausgewählt. Mein Sohn hat mir zu Weihnachten, das war also Weihnachten 2020, 12 Bäume geschenkt. Das Dutzend soll bis zum Frühjahr 2021 gepflanzt werden. Nicht in Thüringen, sondern bei Heideland-Drösing. Ich musste auf der Karte nachschauen. Die zusammengeschlossenen Gemeinden liegen im südlichsten Zipfel von Brandenburg, nahe der Sängerstadt Finsterwalde. In Heideland-Drösig leben ungefähr 700 Einwohner. Im Rahmen eines Aufforstungsprojekts entstehen im dortigen Umland ein Wald mit 30.000 neuen Bäumen. Stieleiche, Kiefer, Birke, Roterle und andere einheimische Gewächse. 12 davon werden meinen Namen tragen. Ich frage mich, warum gerade 12? Mit diesem Baumpaket, steht auf meiner Urkunde, können 12 Tonnen CO2 kompensiert werden. In etwa so viel, wie ich laut Statistik 2019 verursacht habe. Aber erst in 80 Jahren. Erst wenn die Baumkinder dieses Alter erreichen, werde ich meinen ökologischen Fußabdruck eines einzigen Jahres neutralisiert haben. Ich bin jetzt 63 und habe in meinem offenbar nicht ganz sauberen Leben bereits 756 Tonnen Kohlendioxid verursacht. Vermutlich noch mehr, da ich die Hälfte davon in der DDR verbracht habe und später viel in der Welt herumgeflogen bin. Falls ich, wie mein Großvater, 80 Jahre alt werden sollte, wird meine Bilanz dann um die 960 Tonnen betragen. Also müsste ich knapp 1000 Bäume pflanzen, um reinen Gewissens sterben zu können.
Kann man diese Aktion, läuft die noch? Kann man sich da noch beteiligen?
Sie können sich in Thüringen beteiligen. Auch die Funke Mediengruppe macht ja so ein Projekt. Also die Möglichkeit, Baumpate zu werden, gibt es überall. Auch Kultureinrichtungen werben damit, zum Beispiel das Leipziger Bachfest. Also da muss man sich einfach mal im Internet umtun. Das ist immer möglich und auch wichtig.
Herr Quillitsch, Baumpate zu werden in einem Wald, das ist ein Thema. Aber wir müssen natürlich auch so die Realität anschauen und uns jetzt mal auf Erfurt, auf die Stadt selber beziehen. Da sieht es ja mit Bäumen in einigen Stadtgebieten auch nicht so rosig aus. Also ich denke mal, die Arbeiterviertel im Osten und im Norden der Stadt, die sind also recht baumarm. Es gibt wohl 90.000 Bäume in der Stadt, aber im Prinzip dominiert ja an vielen Straßen das Auto.
Ja, wie viele Autos gibt es denn in der Stadt, wäre mal wichtig zu erfahren.
Das wäre eine interessante Frage, ja.
Nein, ich will jetzt keinen Widerspruch zwischen Auto und Baum aufmachen. Das wäre mir auch jetzt zu kurz und gedacht und zu simpel. Aber das Auto und der Baum, die sind nicht so die besten Freunde. Das ist, glaube ich, klar. Es sei denn, wir bauen die Flotte, also nicht nur den Wald um, sondern auch die Fahrzeugflotte. Die kann man ja auch umwandeln. Ja. Da sind wir ja am Anfang und da kann sich noch einiges entwickeln. Aber insgesamt muss ich sagen, ist Erfurt immer noch eine sehr grüne Stadt. Das hat mir auch der Stadtbegrüner Jens Döring, mit dem ich hier mal in den Straßen unterwegs war, immer wieder gesagt. Also wir haben den Steigerwald, dem es auch nicht so gut geht, aber am Wald direkt vor der Haustür. Wir haben schöne Parkanlagen, wir haben die Bepflanzung an der Gera entlang und wir haben auch in verschiedenen Stadtvierteln Bäume, aber nicht genug. Und da wird, um mal ein Beispiel zu nennen, am Leipziger Platz, das ist ja eigentlich auch Kreuzungsbereich, ja, da gibt es so eine kleine Grünfläche. Und da experimentiert man zum Beispiel jetzt auch mit Baumarten, weil die Leute wurden auch gefragt, die Einwohner wurden, glaube ich, mit einbezogen in das Projekt, die sitzen dort gerne, weil es auch nah am Anger ist, also es ist in der Innenstadt und es, ja. Und da wird jetzt mit verschiedenen Baumarten versucht, die dort anzusiedeln. Es dauert natürlich dann wieder eine Weile. Das ist wieder nicht für uns, sondern für unsere Kinder und Enkel ein Projekt.
Da kommt natürlich ein Problem noch zutage, das mir also persönlich immer auch auffällt. Es gibt ja in vielen Vorstädten, also auch in der Kampfer Vorstadt, große Vorgärten. Ich weiß, dass die Hamburger Architekten, die da gebaut haben, das immer favorisiert haben. Je höher ein Haus, desto mehr Grün muss drumherum sein. Das ist aber nicht konsequent immer durchgesetzt worden. Und viele Vorgärten sind ja verschwunden zugunsten von Parkflächen, von Autos. Beziehungsweise, wenn man in einzelne Wohngebiete geht, sieht man auch, dass Vorgärten geschottert sind.
Ja.
Das ist natürlich auch ein Thema, mit dem man sich dann auseinandersetzen müsste. Denn die Landschaftsarchitekten haben mir mal in einem Gespräch gesagt, wenn du alle Vorgärten in Erfurt zusammennimmst, da gibt es eine riesige Grünfläche, die für die Stadt wichtig ist. Und wenn du jetzt die alle runterrechnest, wo jetzt Autos stehen, die also gepflastert oder geteert sind, dann fehlt das natürlich. Wie kann man so eine Auseinandersetzung mit den Menschen führen?
Naja, das, die wird ja geführt, aber das wieder umzukehren ist ganz, ganz schwierig, weil jeder möchte es natürlich bequem haben, möchte das Auto möglichst nahe der eigenen Wohnung abstellen. Ich erinnere mal daran, also ich bin ja dafür, dass Innenstädte autofrei werden. Weil, also ich mag das immer wieder in Erfurt, egal wo du bist, du kannst innerhalb von 20 Minuten von einem Innenstadtende zum anderen laufen. Ja. Kommst du nicht mal außer Atem. Also da ein Auto zu benutzen, ist ja völlig absurd. Ja. Dass man dann durchfährt, um anderswo hinzukommen, das könnte man ja umleiten. Ja. Aber wir haben ja zu DDR-Zeiten noch erlebt, da war ja die Garage auch nicht am Haus oder an der Wohnung, sondern die stand irgendwas mit dem Fahrrad zur Garage gefahren, hat das Auto geholt, ist kurz vorgefahren, hat eingeladen, die Leute eingeladen. Das wäre auch eine Variante. Man kann Parkhäuser unter der Erde machen. Ist ja auch, gibt es ja auch schon zum Teil. Aber ich bin jetzt kein Stadtarchitekt, ich weiß es nicht. Ich bin nur mal mitgefahren mit dem Fahrrad natürlich, mit Jens Döring, und habe mir so ein paar Straßenzüge angeguckt. Und da ist es wirklich so, es gibt einige, auch in der Krempfer Vorstadt, da stehen immer, steht eine Reihe Bäume und auf der anderen Seite eine Reihe Fahrzeuge. Da gibt es also friedliche Koexistenz, sage ich mal. Dann gibt es aber andere Straßenzüge, da stehen links und rechts nur Autos. So, und ich sage, naja, um jetzt dort wenigstens 5 Bäume unterzubringen, müssten 5 Parkplätze weggenommen werden. Und da sagt er, das versuchen Sie mal mit den Anwohnern zu diskutieren. Die sind nicht bereit. Noch nicht bereit, sage ich. Wir wissen ja, was der Klimawandel auch mit den Innenstädten macht. Es wird immer heißer. Und es ist wichtig, viel Grün zu pflanzen, zu haben, auch möglichst wenig zu versiegeln, auch wieder größere Flächen zu schaffen, wo Luftaustausch möglich ist. Also alles das haben die Architekten und die Verantwortlichen schon auf dem Schirm. Aber das im Alltag umzusetzen, ist sehr schwer. Da habe ich große Hochachtung davor. Aber man wird diese Konflikte nicht scheuen können. Die müssen irgendwann mal ausgetragen werden.
Den Podcast zur Sendung können Sie unter dem Stichwort Erfurter Stadtgespräch auf den gängigen Plattformen nachhören. Auf Spotify, Anchor FM, Google Podcast, Breaker und anderen. Informationen zur Sendung finden Sie auf meinen Facebook-Seiten und auf Twitter. Frank Quillitsch ist heute Gast im Stadtgespräch und er war mit Förstern und Baumforschern, Wissenschaftlern, Rangern in den Thüringer Wäldern unterwegs und natürlich auch hier in Erfurt mit Jens Düring, der verantwortlich ist für die Bäume, für die Bepflanzung hier in der Stadt. Und Frank Quillitsch liest dazu einen Auszug aus seinem Buch.
Also wir haben uns da, wie gesagt, einige Straßenzüge angesehen. Interessant war für mich ja auch, was so für einen einzelnen Baum in der Stadt getan wird. Also im Wald ist das ja nicht nötig, aber in der Stadt, wo eben vieles gepflastert und versiegelt ist, haben ja die Bäume manchmal immer bloß so kleine Baumscheiben, wo das Wasser dann Regenwasser reinrinnen kann und so weiter. Die brauchen aber einen großen Wurzelraum, damit die sich entfalten können, damit die auch nicht umfallen beim nächsten Sturm. Und da wird heute auch mit ganz sensibler Technik werden da große Wurzelräume ausgehoben. Und wenn es Neupflanzungen gibt, das war für mich auch sehr interessant, dann versucht man, die Wurzelräume miteinander zu verbinden. Warum? Also viele haben vielleicht auch die Bücher von Wohlleben gelesen. Also Bäume sind ja Lebewesen, die auch kommunizieren über Pilzgeflechte, also von Wurzeln ausgehend. Die Stadtbegrüner von Erfurt möchten in Zukunft, dass auch die Bäume miteinander Berührung haben, also unter der Erde. Weil die tauschen nicht nur Informationen aus, sie helfen sich auch untereinander. Wenn es dem einen schlechter geht, dann gibt der andere dem sozusagen noch ein bisschen Wasser. Ob das wirklich alles so stimmt, weiß ich nicht, aber ich glaube, es ist was dran. Da gibt es auch noch viel zu forschen. Ja. Also das hat mich sehr gereizt. Und dann sind wir zum Beispiel vor einem Gewerbehof stehen geblieben. Wir stellen die Räder ab und linsen durchs Gittertor. Eines von 3 Modellquartieren, für die wir Simulationen erstellt haben. Da testen wir, wie man durch Begrünung die Temperatur beeinflussen kann. Wie Sie sehen, ist der Innenhof gepflastert und die schwarzen Dächer absorbieren das Sonnenlicht. Hier bietet sich eine Teilentsiegelung an. Man pflanzt Bäume und Sträucher, wählt hellere Anstriche, begrünt die Dächer und Fassaden. Ich stelle mir vor, wie sich die baum- und strauchlose Fläche in eine Oase mit Blumenrabatten, schattigen Bänken und Tischen verwandelt, an denen die Angestellten gern ihre Pausenbrote verzehren. Eine Win-Win-Situation, denn solch ein Umbau kommt, wie Düring versichert, allen zugute. Letztlich rechne er sich auch für den Eigentümer. Eine begrünte Fassade hält länger, ein begrüntes Dach heizt sich im Sommer nicht zu schnell auf und man muss die Räume weniger kühlen. Dafür gäbe es sogar Förderung von Land und Bund. Verschattung ist für die Erfurter Umweltschützer ein wichtiger Ansatz, das Stadtklima auch künftig erträglich zu gestalten. Wie die Modellprojekte zeigen, sind die Temperaturunterschiede zwischen Bereichen ohne Grün und Bereichen mit Begrünung bereits heute frappierend. In der Beschattung haben wir hier im Hochsommer 10 bis 15 Grad weniger gemessen, berichtet Düring. Nicht unerheblich sei auch die Verdunstungskühle. Der Baum zieht Wasser aus dem Boden und gibt es über die Blätter an die Umgebung ab, was ebenfalls für Abkühlung sorgt, vorausgesetzt, es ist genug Wasser verfügbar. Also Bäume pflanzen, Oasen schaffen, Wege, Fassaden und Dächer begrünen. Ich muss an unser Baumparadies in Klein-Venedig denken, das sich immer mehr zum Klimabiotop in Erfurts Altstadt mausert. Während die engen Straßen und Gassen von der Sonne aufgeheizt werden, bleibt es an der von Kastanien, Ulmen, Pappeln und Weiden gesäumten Gera angenehm kühl. Und das merkt man auch, wenn man von der Moritzstraße nach Klein-Venedig reingeht im Sommer. Es wird plötzlich kühler und angenehmer.
Auf jeden Fall. Ja, Herr Quillitsch, vielen Dank. Und Sie haben es im Buch auch geschrieben, ein schönes Stück Natur ist ja zurückgegeben worden durch die Geraaue, durch die Gestaltung der Geraaue von Nordpark bis zum Kiliani-Park. Und wer das noch nicht gesehen hatte, sollte es einfach mal wahrnehmen. Da ist also jede Menge entstanden. Da sind auch sehr viele Bäume gepflanzt worden. Und ich weiß, dass die meisten sind auch angegangen. Da ist also wenig Schaden dabei, da sind also wenig vertrocknet und ich hoffe, dass das auch so bleibt. Herr Quillitsch, vielen Dank für das interessante Gespräch. Ich wünsche Ihnen natürlich viel Erfolg, dass das Buch also auch von vielen Leuten gelesen wird. Das ist also nicht zu vergleichen mit den Wohlleben-Büchern, aber das, was Sie mit der Kommunikation der Bäume gesagt haben, ist, glaube ich, auch im Hainich sehr schön dargestellt, da am Baumkronenpfad, da gibt es ja so ein Museum und da sieht man, wie die Bäume kommunizieren und das beschreibt ja Wohlleben auch in verschiedenen Seiten. Also da gibt es sehr interessante Themen, mit denen sich also auch Familien beschäftigen können und natürlich auch was für den Wald tun oder vor der Haustür.
Und man kann auch schön im Wald wandern. Ja. Das wünsche ich allen Hörern.
Okay. Herr Quillitsch, vielen Dank für das Gespräch. Alles Gute für Sie.
Danke auch.
Das war das Stadtgespräch für heute. Ich danke fürs Einschalten und Zuhören. Wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer.